Alltag wird der Gewinn oft leichtfertig verhindert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Gewinn ist kein Zufall, sondern das Ergebnis. Wenn du Gewinnplaner bist oder es werden willst oder es einfach nur satt hast, dass der Gewinn nur zufällig entsteht, dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir, wie du als Unternehmer mit weniger Umsatz mehr Gewinne wirtschaften kannst. Und das mit weniger Stress. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Jetzt beginnt dein nächstes Level. Bleib dran und lass uns gemeinsam den Weg zu deinem Erfolg gehen. Fünfter Podcast, Kapazitätenplanung. Die wichtigste Ergänzung zur eigentlichen betriebswirtschaftlichen Planung. Lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest deine Kosten-, Investitions- und Gewinnplanung erfolgreich bearbeiten und hast jetzt deinen Zieldeckungsbeitrag ganz klar vor Augen. Heute werden wir deine Planung um die Personalkosten ergänzen und abschließen. Jedoch bevor wir auf diese eigentliche Berechnung gehen, muss ich erst einmal wichtige Faktoren herausarbeiten. Hierzu möchte ich dir meine Brille aufsetzen, wie ich die Personalkosten oder die Kapazitätenplanung betrachte, bearbeite und auch bewerte. Wenn ich mir die Personalkostenstruktur ansehe, sind für mich folgende Punkte wichtig. Zum einen habe ich die Altersstruktur. Wann geht wer in Rente bzw. wann muss wer ersetzt werden? Wie lange sind die Mitarbeiter im Unternehmen, ist der zweite Punkt. Als drittens, ja, wie ist das Verhältnis, und das ist was Wichtiges, das Verhältnis zwischen den Mitarbeitern, die produktiv tätig sind, zu denen, die im Büro arbeiten. Viertens, wann stehen mir welche Kapazitäten, also welche Mitarbeiter zur Verfügung? Als fünfter, nicht gerade unwichtiger Punkt, natürlich ganz klar, was kostet mich die einzelne Kapazität? Und als sechstes und letztes, welche Zusatzleistungen werden an die Mitarbeiter bezahlt? Meine Philosophie und absolute Überzeugung ist, alles auf einer Seite, das heißt auf einem Blick zu betrachten. Das schafft Klarheit und man behält immer die Übersicht. Die folgenden Punkte sind viele Punkte, sind zwar auf mehrere Seiten aufgeführt, aber die einzelnen Themen, und das ist das Wichtigste für mich, die sind immer auf einem Blick zu erkennen und auch dann somit zu bewerten. Kommen wir zum ersten Punkt, die Altersstruktur. Ist kein unwesentlicher Punkt, denn viele Fragen sind damit verbunden, die geklärt sein müssen. Ich spreche auch in diesem Zusammenhang immer von den sogenannten Wissensträgern. Ja, wie viel Zeit bleibt einem Unternehmer, der das Wissen einem neuen Mitarbeiter zu geben, ja, dass der das auch versteht? Dann kommen so unbekannte Faktoren hinzu. Versteht er es überhaupt auf alles auf Anhieb? Wie lange soll bzw. muss denn diese Einarbeitungszeit sein? Können eigene Mitarbeiter in diese Fußstapfen treten? Oder müssen neue Kapazitäten aufgebaut werden? Ja, wie viel Auszubildende hat das Unternehmen und wie viele sind davon dabei, das ist ein bisschen vorsichtig jetzt ausgeführt, die überhaupt für diese Position in Frage kommen? Ich möchte dich mit diesem Thema einfach nur sensibilisieren und dir ausreichende Gedanken hierzu zu machen und vor allem rechtzeitig zu machen. Wie lange sind deine Mitarbeiter so im Durchschnitt in deinem Unternehmen beschäftigt? Beziehungsweise wie lange bleiben sie bei dir? Klar ist, dass die durchschnittliche Zugehörigkeit oder auch die Beständigkeit der Arbeitnehmer in den letzten Jahren, das überall extrem gesunken ist. Ich möchte hierzu mal einen Blick zur Gallup-Studie machen. Die Gallup-Studie spricht hier bei dieser Erhebung von den Mitarbeiterbindung. Ja, dieser Begriff, sorry, tut mir leid, der gefällt mir überhaupt nicht, weil sich aus meiner Sicht kein Mitarbeiter irgendwo festbinden lässt. Ich spreche hier eher von einer Mitarbeiterbeziehung. Da es aber hier in dieser Gallup-Studie so beschrieben wird, verwende ich auch diesen Begriff. Die Gallup-Studie der letzten 10 Jahre zeigt einen besorgniserregenden Trend in der Mitarbeiterbindung und das ganz deutschlandweit. Der Anteil der Beschäftigten mit einer hohen emotionalen Bindung an ihren Arbeitgeber, der ist ja kontinuierlich gesunken. Und während die Zahl derjenigen natürlich im Gegensatz ohne Bindung, der ist natürlich gestiegen. Schauen wir uns hier mal, habe ich ein paar Zahlen herausgefischt, und zwar die Entwicklung der Mitarbeiterbindung mit einer hohen emotionale Bindung. Dieser Anteil, der ist von 16% im Jahr 2012 auf 14% im Jahr 2023 gesunken. Geringe emotionale Bindung, das sind etwa 69% der Beschäftigten, die fühlen sich nur geringer an ihren Arbeitgeber gebunden. Und keine, und das ist, finde ich, das schon ein bisschen heftig, keine emotionale Bindung. Der Anteil, der ist gestiegen von 14% im Jahr 2012 auf 19% im Jahr 2023. Das sind jetzt ja nur 5%-Punkte. Aber was bedeutet das? Das sind rund 7,3 Millionen Beschäftigte, die innerlich gekündigt haben. Und ich sage auch meinen Kunden immer, wenn es ein Mitarbeiter innerlich gekündigt hat, der ist, ja, leiblich ist er schon noch da, aber gedanklich ist er schon weit, weit weg und richtet einen Schaden an. Und da möchte ich mal den zweiten Blick drauf werfen, und zwar diese Auswirkung auf die Wirtschaft. Da schätzt jetzt die Gallup-Studie, dass praktisch diese mangelnde Mitarbeiterbindung der deutschen Wirtschaft jährlich Produktivverluste zwischen, ich hoffe, lieber Zuhörer, du sitzt gut, zwischen 132 und 167 Milliarden Euro verursacht. Das heißt also hier der wirtschaftliche Schaden durch Produktivitätsverlust. Das ist mal echt eine Hausnummer. Und wenn ich dann immer so etwas höre, dann interessiert mich immer dann die Ursache. Ja, warum ist das dann so? Was gibt es denn sozusagen? Was sind da so diese Faktoren, die jetzt hier in diesem Beispiel für eine geringe Bindung sorgen? Und auch dazu gibt es in der Gallup-Studie zwei Punkte, die hier festgestellt worden sind. Und zwar der erste Punkt, das ist praktisch die Führung. Eine schlechte Führung wird als Hauptursache für die geringe emotionale Bindung identifiziert. Nur 22% der Beschäftigten sind uneingeschränkt mit ihrer Führungskraft zufrieden. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Nur 22% der Beschäftigten sind uneingeschränkt mit ihrer Führungskraft zufrieden. Das bitte, lieber Zuhörer, nimm mal mit und mach dir einfach mal Gedanken und überleg mal, okay, du bist ja auch eine Führungskraft. Wo stehst du? Wie stehst du zu deinen Mitarbeitern und wo stehen deine Mitarbeiter zu dir? Als zweiten Punkt wird hier aufgeführt Stress und Burnout. Das heißt, die meiste Belastung der Beschäftigten hat zugenommen. Aktuell fühlen sich 38% der Befragten aufgrund von Arbeitsstress ausgebrannt. Hier kommt jetzt mal eine Empfehlung, was kann ich dann dafür tun? Und jetzt kommt dann dieses Wort, was ich vorhin schon gesagt habe, es kommt aus meiner Sicht immer auf diese Mitarbeiterbeziehung darauf an. Wie bin ich oder wie stehe ich zu meinen Mitarbeitern? Was für eine Führungskultur wird denn hier gefördert? Und welche Werte werden hier gelebt? Ein kleiner Tipp auch da, kann man natürlich auch investieren in diese Entwicklung dann auch dann der Führungskräfte, wenn man Führungskräfte hat. Aber natürlich in erster Linie geht es immer ja um dich, lieber Unternehmer. Das heißt also, man sagt auch immer so schön, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Das heißt, hinterfrag einfach mal dein Tun, Handeln und deine Beziehung zu deinen Mitarbeitern. Es geht nicht darum, auch da gehen manchmal dann die Meinungen auseinander, es geht hier nicht darum, dass das Leben ein Wunschkonzert ist, dass dann den Mitarbeitern jeder Wunsch von Lippen abgelesen wird. Nein, es geht einfach nur darum, wie werde ich als Führungskraft oder wie wird die Führungskraft in deinem Unternehmen wahrgenommen? Ja, hat die auch ein entsprechendes Standing für die Mitarbeiter, dass sie auch dort eine Führungskraft haben, wo sie sich daran festhalten können. Auch das ist immer ein Punkt, wo ich dann auch immer dann in den einzelnen Gesprächen mit meinen Unternehmern einfach mal so reflektiere und einfach dann auch hinterfrage. Kommen wir nun zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, und zwar zu Punkt Nummer 3, das Verhältnis. Produktiv Tätige und unproduktiv Tätige. Das kann aus drei Gesichtspunkten betrachtet werden. Aber zunächst möchte ich erstmal auf diese Begrifflichkeit eingehen, auf diesen Begriff produktiv und unproduktiv. Wenn ich das immer wieder mal in meinen Workshops mit Mitarbeitern aufführe, führt es hin und wieder auch mal dann zu einem gewissen Unmut. Da dieser Begriff für die Büromitarbeiter unproduktiv eine herablassende Wirkung hat. Und aus diesem Grund sage ich immer produktiv tätige Mitarbeiter und Büromitarbeiter. Etwas klarer wird es dann auch, wenn ich darstelle, was das überhaupt bedeutet, dass produktive Zeit eine abrechenbare Arbeitszeit darstellt und unproduktive Zeit eine nicht verrechenbare Arbeitszeit ist. Nun aber nochmal zurück zum Verhältnis. Zum einen das Verhältnis absolute Mitarbeiterzahl. Dann kann ich hier dann als zweites das Verhältnis dann auch in Stunden darstellen. Ja, wie viele Stunden fallen an produktiven und wie viel bei den Büromitarbeitern an? Und dann habe ich noch das Verhältnis der jeweiligen Mitarbeiterkosten. Der Einfachheit halber gehe ich jetzt nur auf das Verhältnis der absoluten Mitarbeiterzahl ein, damit es für dich, lieber Zuhörer, einfacher ist, dann auch dann bei dir das Ganze zu überprüfen. Aber auch hierzu gibt es mal keine einheitliche Aussage oder eine Formel, denn jedes Unternehmen ist aus meiner Sicht individuell und kommt immer auf diese Gesamtkonstellation an. Ich kann dir zwei Zahlen mal mit auf den Weg geben, dass du einfach mal so einen gewissen Anhaltspunkt hast. Zum einen bei einem Unternehmen mit einer Größe von, sagen wir mal, 10 bis 30 Mitarbeiter sollte bei einem Verhältnis 3:1 sein. Das heißt, ein Mitarbeiter im Büro, der kann 3 Mitarbeiter draußen auf der Baustelle verarbeiten. Ab einer Größe von 50 Mitarbeitern, da ist dann ein Verhältnis 5:1 sehr gut. Dies sollte nur lediglich für dich ein Anhaltspunkt sein. Ich muss jedes Unternehmen ist individuell zu betrachten. Klar ist, wenn ein Unternehmen ein gutes Verhältnis hat, wie ich so eben beschrieben habe, ist es definitiv wettbewerbsfähiger als ein Unternehmen mit einem schlechteren Verhältnis. Aber dazu mehr in dem Podcast Stundenverrechnungssatz. Punkt Nummer 4. Wann steht mir welche Kapazität denn so zur Verfügung? Sowohl für das Verhältnis als auch für die Kosten der jeweiligen Monate ist es doch wichtig, wann mir welche Kapazität zur Verfügung steht. Auch das stelle ich einfach und auf einer Seite im Überblick dar. Das heißt, dass in meinem fortlaufenden Controlling die Personalkosten verursachungsgerecht dargestellt werden. Wichtig für diese Übersicht ist, wenn ich weiß, wenn ein neuer Mitarbeiter oder ein neuer Auszubildender kommt, kann ich den ersten Arbeitstag entsprechend planen und auch an alle anderen Mitarbeiter entsprechend auch kommunizieren. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner, wichtiger Impuls, sich auch mal darüber Gedanken zu machen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ja, jetzt geht's darum, der fünfte Punkt, was kostet mich denn der Mitarbeiter? Klar ist natürlich, was der einzelne Mitarbeiter je Stunde und Monat kostet. Aber dann kommen natürlich dann noch einige Positionen mit dazu, die auch vom Unternehmen getragen werden müssen. Wie zum Beispiel die 4 Sozialleistungen. Ja, die kennen wir ja alle. Das sind also zum einen die Krankenkassenbeiträge. Dann haben wir dann noch die Rentenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung. Die letzten 3, die sind bei jedem Mitarbeiter gleich. Das heißt also, da haben wir dann die Rentenversicherung mit 9,3%. Dann haben wir die Pflegeversicherung mit 1,8% und dann noch die Arbeitslosenversicherung mit 1,3%. Das ist natürlich jetzt hier bei jedem Mitarbeiter gleich. Das Einzigste ist natürlich immer bei den Krankenkassen. Hier ist es dann immer so, dass kommt es immer dann darauf an, bei welcher Krankenversicherung dann der Mitarbeiter versichert ist. Und hier haben wir im Schnitt zwischen 8 und 8,5%, je nach Versicherung. Ich rate dazu, zum einen das für jeden Mitarbeiter entsprechend dann darzustellen, keine Durchschnittswerte, sondern so, wie sie praktisch verursachungsgerecht anfallen für den Mitarbeiter. Und für mich ist natürlich dann auch immer wichtig, falls sich etwas ändern sollte vom Gesetzgeber her, auch diese dann jährlich dann einfach mal zu überprüfen, ob die dann auch noch mit übereinstimmen. Kommen wir nun zur Berufsgenossenschaft. Ja, das leidige Thema, auch diese sind Positionen, diese Zwangsbeiträge, die müssen mit erwirtschaftet werden und dürfen dann auch hier nicht fehlen. Diese sind je nach Gewerk und Region unterschiedlich und müssen dann auch genau erfragt werden. Nun kommen wir auch in diesem Rahmen der Kapazitätenplanung zu einem Punkt, der im Unternehmeralltag oftmals ja nicht so, den hat man nicht einfach so auf dem Schirm. Und auch vor allem, dass ich das hier planen kann. Ja, das wissen auch nicht alle. Und deswegen möchte ich es auch ganz gerne anführen. Es geht hier um die Umlage 1 und Umlage 2. Was bedeutet das? Kommen wir zunächst erstmal zur Umlage 1. Die Umlage 1 ist ein Beitrag, der nur vom Arbeitgeber bezahlt wird. Der hat das Ziel, um diese finanzielle Belastung durch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall einfach zu reduzieren. Dazu gibt es auch einen gewissen Hintergrund, und zwar, das ist auch gesetzlich verankert. Der Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, ihrem Arbeitnehmer im Krankheitsfall bis zu 6 Wochen lang den Gehalt weiter einfach so zu bezahlen. Und diese Pflicht kann besonders jetzt gerade für kleinere Unternehmen, das heißt also kleiner 30 Mitarbeiter, eine erhebliche Belastung bzw. auch einen Schaden darstellen. Durch diese Umlage 1 wird ein sogenannter Ausgleich geschaffen. Das heißt praktisch, die Krankenkassen erstatten dem Arbeitgeber einen Teil, ja, wohlbemerkt einen Teil der Lohnfortzahlung, wenn ein Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfällt. Wie hoch dieser Teil ist, das kann sich der Unternehmer heraussuchen. Also er ist auf jeden Fall Nummer eins dazu verpflichtet. Nummer zwei, er kann sich es heraussuchen. Und zwar, das ist dann der Grund, wo ich dann auch immer sage, gerade in so einer Planung, dass ich immer hergehe und sage einfach, wie hoch ist denn so der Krankenstand? Warum ist es wichtig? Weil das kann ich mir, ja, jedes Jahr kann ich das anpassen, kann mit der Krankenkasse ins Gespräch gehen, kann sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen Beitrag, eine Rückerstattung von 60%. Ich möchte jetzt ganz gerne 80% haben, weil mein Krankenstand entsprechend hoch ist. Und dann muss ich natürlich dann ganz genau mit dem spitzen Stift das Ganze ausrechnen lassen. Was bedeutet es für mich? Weil dann ist natürlich dann auch der Beitragssatz dann höher. Ja, der liegt dann nicht so zwischen zum Beispiel 0,8 oder 0,9%, sondern er liegt dann meistens dann über 1%, 1,4, 1,5% des Bruttogehalts des jeweiligen Mitarbeiters. Und genau aus diesem Grund, weil ich die Möglichkeit habe, als Unternehmer es mir herauszusuchen, wie der Rückerstattungsbetrag ist, deswegen rate ich auch immer dazu, weil hier kann man sehr, sehr viel Geld sparen. Ja, und deswegen muss man hier einmal ganz genau hinschauen. Noch ein Satz zu Umlage 2. Hier geht es um die Erstattung im Fall von Mutterschutz, wenn eine Mitarbeiterin schwanger geworden ist und hat dann entbunden, dann geht sie praktisch in den Mutterschutzlohn und hier bekommt dann der Unternehmer 100% dieser Kosten dann erstattet. Das ist natürlich dann gerade für Unternehmen, die kleiner sind, sprich kleiner 30 Mitarbeiter, einen sehr, sehr großen Vorteil und weil es einfach auch da hier eine sehr, sehr hohe finanzielle Belastung sonst bedeuten würde. Zu dem fünften Punkt, was kostet mich die Kapazität, habe ich jetzt noch einen Punkt und zwar Gehaltserhöhung. Ja, diese werden ja auch meistens nicht zum 1.1. des Jahres erhöht. Meistens sieht sich dann der Unternehmer dazu gezwungen, wenn der tarifliche Lohn nach oben angehoben wird, dass er auch dies in seinem Unternehmen dann auch tun muss. Ja, auch dann, wenn er zum Beispiel jetzt nicht an den Tarif gebunden ist, da sonst ein gewisser Unmut sich bei seinen Mitarbeitern dann auch dann ja breit machen könnte. Und diese tariflichen Erhöhungen, die sind meist unterjährig. Somit müssen dann diese anteilige Erhöhung dann auch inklusiv der jeweiligen Sozialleistungen genau in dem Monat oder ja, so viele Monate, wie dann sozusagen dann auch diese Erhöhung greift, dann entsprechend in der Kapazitätenplanung mit berücksichtigt werden. So kommen wir jetzt dann zum sechsten und auch letzten Punkt und zwar hier geht es um die Zusatzleistung. Dies könnte man auch zum vorigen Punkt aufführen, jedoch möchte ich hierzu einen ja weiteren und einen für mich besonderen Aspekt noch mit einbeziehen. Zusatzleistungen sind keine Muss-Leistung, sondern eine Kann-Leistung und somit eine freiwillige Zahlung an die Mitarbeiter. Zusatzleistungen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Jeder zum Beispiel kennt ja das Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld, aber dazu kommen noch eine Vielzahl an weitere Möglichkeiten. Wichtig dabei ist der nicht zu unterschätzende Unterschied zwischen sozialversicherungspflichtigen und sozialversicherungsfreien Leistungen. Ich kann im Rahmen des Podcasts jetzt nicht in die Tiefe gehen, jedoch möchte ich ein paar wichtige Punkte einmal herausarbeiten. Zunächst ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, diese Leistungen müssen aus meiner Sicht mit einem Fachmann besprochen werden, da hier auch sehr, sehr viele Fehler gemacht werden können. Sobald in der Sozialabgabe Fehler sind, kann es ein sehr, sehr teuer treffen. Also wendet euch an einen Steuerberater mit der Hoffnung, dass auch dieser einen Fachmann in diesem Bereich auch hier beschäftigt in seiner Kanzlei. Für mich gibt es hier nur schwarz oder weiß. Sobald eine gewisse Grauzone beschritten wird, rate ich dazu, die Finger davon wegzulassen. Zusatzleistungen haben aus meiner Sicht einen großen Charme, sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen. Es können beide Sozialabgaben einsparen. Für den Mitarbeiter sehe ich hier eine Masse an Möglichkeiten, in die Altersvorsorge zu investieren. Auch so Annehmlichkeiten wie der Zuschuss für Fitnessstudio, Jobbike oder Fahrkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel können den Unternehmer attraktiv aussehen lassen. Aber nochmals, bitte nicht einfach etwas machen, so nach dem Motto, Hauptsache man hat etwas gemacht für die Mitarbeiter, aber es muss auch Sinn ergeben und rechtskonform sein. Kommen wir nun ins Eingemachte und zwar zur Berechnung. Bei der Berechnung der Personalkosten gehe ich wie folgt vor. Um bei der Planung immer auf der richtigen Seite zu sein, hole ich mir, wenn möglich, die Lohnbescheide der jeweiligen Mitarbeiter. Hier kann ich alles lesen, was ich für die Planung benötige. Angefangen vom Alter bis hin zur Unternehmenszugehörigkeit. Was ein Mitarbeiter je Stunde oder Monat verdient und welche sozialpflichtigen und sozialfreien zusätzliche Leistungen auch bezahlt werden. Ich berechne als erstes die monatlichen Personalkosten, nehme die Summe mal der Monate, die der Mitarbeiter beschäftigt ist und addiere dann die jährlichen Zahlungen hinzu und komme dann so auf die jährlichen Zahlungen. Dann nur noch ein einfaches Zusammenzählen aller Mitarbeiter und schon erhältst du die komplette Personalkosten für die Kosten-, Investitions- und Gewinnplanung. Wenn ich dann Informationen in dieser Planung dann zur Umlage 1 und 2 benötige, hole ich mir dann die vom Lohnjournal. Und eins bitte, wichtiger Hinweis, insgesamt ist der Austausch in so einer Planung immer mit dem Steuerberater und oder dem Lohnbüro unabdingbar. Ich tausche mich regelmäßig mit dem Steuerberater meiner Kunden aus, da mir die Genauigkeit der sensiblen Zahlen extrem wichtig ist. Auch dazu möchte ich dir in diesem Zusammenhang raten, einmal alles vernünftig und gut mit Unterstützung durch deinen Steuerberater oder falls du dich für eine Zusammenarbeit mit mir entscheidest, mit mir einfach mal alles ordentlich aufzusetzen. Zum Schluss noch mal eine kleine Zusammenfassung. Kapazitätenplanung mal auf einen Blick, und zwar der Blick auf die Altersstruktur und den eventuellen Ersatz, der dafür nötig ist. Dann dein durchschnittlicher Mitarbeiterzugehörigkeit, einfach mal ein paar Gedanken dann dazu machen. Als nächstes hatten wir dann das Verhältnis angesprochen zu produktiv Tätige, zu den Büromitarbeitern. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der dann im nächsten Podcast dann auf uns zukommt, das Thema Produktivität. Dann, welche Kapazitäten stehen dir zur Verfügung? Dann hatten wir über die Mitarbeiter ausführlich dann auch gesprochen, über die Mitarbeiterkosten und dann an der Vielzahl der Möglichkeiten von Zusatzleistungen, wie man natürlich dann auch damit umgeht. Alle Informationen befinden sich in deinem Unternehmen. Man muss nur wissen, wo. Lieber Zuhörer, da du dich jetzt so lange hier durchgekämpft hast durch diesen Podcast, möchte ich dich auch dafür belohnen. Und zwar, du findest in den Shownotes findest du einen Link. Über diesen Link bekommst du dann auch eine Unterstützung. Das heißt, die Unterstützung kannst du dir dann herunterladen, eine Checkliste und eine Vorgehensweise, wie die Kosten-, Investitions- und Gewinnplanung mit den Kapazitätenplanern, wie das Ganze aufgebaut ist. Einfach, dass du eine sogenannte Blaupause hast, so wie du es jetzt auch hier erlebt hast in den letzten beiden Podcasts. Wenn du dann immer noch Hilfe benötigst oder nicht weiterkommst und einfach noch ein paar Fragen dann dazu hast, darfst du dich gerne bei mir melden und kannst bei mir einen Erstberatungstermin buchen. Auch das ist kostenfrei. Ja, auch diesen Link findest du in den Shownotes. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du es satt hast, deinem Gewinn dem Zufall zu überlassen, dann war das, was du heute gehört hast, nur der Anfang. Stell dir vor, wie es sich für dich anfühlt, absolute Klarheit über deine Zahlen zu haben und du mit jedem Auftrag konsequent an deinem Gewinnziel arbeitest. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche shadow-consulting.de/termin-buchen und sichere dir jetzt dein 30-minütiges kostenloses Erstgespräch. In diesem Gespräch entwickeln wir gemeinsam eine Strategie, die dir zeigt, wie du mit wenig Aufwand eine professionelle Gewinnplanung aufbaust, wie du und dein Team präzise mit jeder Auftragskalkulation dein Gewinnziel erreichst und wie du dein Unternehmen mit absoluter Sicherheit steuerst, auch unabhängig von irgendwelchen äußeren Einflüssen. Vergiss nicht, dein Gewinn, der kommt nicht von alleine. Du brauchst einen Mentor, der dir den Weg zeigt, welche Schritte zu deinem Gewinnziel führen und welche Schritte deinen Gewinn vernichten. Ich habe Unternehmen in ganz Deutschland dabei unterstützt, ihre Gewinne zu verdoppeln und teilweise sogar zu vervierfachen. Gewinne über 1 Million Euro sind hier möglich. Sichere dir jetzt deinen Termin unter www.shadow-consulting.de/termin-buchen.